das eben auch ruhig mal gesprochen an Menschen, die sich selber so überfordern, weil sie, sag ich mal, Angehörige pflegen, nur als Oberbegriff. Oder dafür sorgen oder so. Denn das habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt es da draußen irgendwo so eine komische Forderung, man hat sein Leben selber aufzugeben.
Ja,
ne? Siehst du auch so.
Naja, ich sehe das nicht so, aber ich bin so groß geworden.
Nee, genau, ja. Du siehst es bei anderen so, sag ich mal so.
Genau.
Und da, das ist, also ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, denn man kann nachher nur noch so wenig geben.
Ja, weil die eigene Schale leer ist.
Genau. Und da zu wissen, es ist wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann ist man überhaupt erst in der Lage, für den anderen da zu sein. Und so funktioniert das in meinen Augen.
Bevor es gleich mit On the Way to New York losgeht, rufe ich jetzt Michael an. Wir brauchen nämlich eine kleine Einordnung und das machen wir beide zusammen. Jetzt mal gucken, ob ich ihn zu fassen kriege. Eben habe ich ihn nicht direkt gekriegt. Also wir haben jetzt gerade 4 Anläufe gebraucht, um uns per Telefon zu verbinden. Also es gibt Dinge, die können wir sehr gut, telefonieren offensichtlich nicht. Hier kommt jetzt die Einordnung für den Podcast, den ihr gleich hören werdet. Wir hören uns per WhatsApp, Videocall.
Wo fangen wir an? Ich schieß mal los. Also Katinka und Cisa, unsere beiden Frauen, die uns ja immer mal vertreten beim Podcast, hatten auf einmal die Idee, wie wir es mal mit einem richtigen Takeover machen. Und hatten auch gleich die passende Kandidatin, Greta Silva, eine Frau, die heute am 14., wenn diese Folge startet, am Valentinstag 72 wird und die sich damit beschäftigt, wie man im Alter glücklich ist. Und das auf so eine überzeugende Art und Weise und das darum geht der Podcast.
So sieht's aus und wer sich über Takeovers wundert, es gibt Momente, wo wir sagen, wir sind nicht geeignet, um eine Folge aufzunehmen und hier gab's nun die großartige Idee, nicht nur, dass es 3 Frauen sind, sondern dass es 3 Generationen sind und ihr werdet das in der Folge selbst merken, wir haben reingehört und uns schon herrlich amüsiert, insofern sind wir sehr froh, dass wir nicht dabei waren und jetzt viel Spaß beim ersten 100%igen Takeover und lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Und was wir anders machen sollen. Es gab so schönes Feedback von euch.
Genau, und auch außerdem, weil ich höre ja sonst auch viel Podcasts und in jedem Podcast, den ich im Moment höre, kommt immer der Einladungssatz, und überraschenderweise sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Hallo, nominiert ist jeder, der sich dort anmeldet, so auch wir. Wir würden uns immer noch wahnsinnig freuen, wenn ihr da anruft und 1 bis 100 Mal für uns nicht anruft, sondern euch da einwählt. Christoph hat immer die wunderbare Abkürzungs-URL kreiert, wie ist sie nochmal?
Vote.otwtnw.de. Klickt so oft ihr könnt. Man kann öfters klicken.
Ja. Genau. Und was wir euch auch erzählen wollten, wir hatten so eine gewisse Podcast-Müdigkeit im letzten Jahr. Das haben auch einige, glaube ich, gemerkt. Und bis auf einmal ein bisschen auch dachte, wir sind so oft auseinander. Ich fand das erst gar nicht so schlimm. Und wir haben jetzt eine unfassbar grandiose Woche gehabt in Berlin, 4 Podcasts an einem Tag, wo wir gemerkt haben, wie schön und wichtig das auch ist, wenn wir zusammen sind, was da für eine Kraft entsteht und also wir wollten euch nur sagen, wir haben auch richtig, richtig Bock, wollen es noch viele Jahre weitermachen, aber wollen natürlich auch besser werden, wenn ihr Feedback habt, auch kritisches, immer an uns, wenn ihr es geil findet, 5 Sterne bei Apple oder bei Spotify, wenn ihr es scheiße findet, direkt bei uns melden. Ist das ein Deal?
So sieht's aus, alles klar. So, und jetzt viel Spaß.
Und jetzt 3 Engel für Christoph und Michael.
So sieht's aus. Ciao, ciao, Michael.
Ciao.
Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Liebe Leute, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich habe einen stark technischen Hintergrund. Ich finde das wahnsinnig spannend und wir haben einen Werbepartner, über den ich mich deswegen sehr freue, nämlich das Unternehmen 1&1 IONOS. 1&1 IONOS ist ein europäischer Anbieter in den Bereichen Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur. Das betone ich deswegen so, weil es eben damit ein zuverlässiger Hosting-Partner ist, der euch professionell unterstützt. 24/7, 365 Tage im Jahr. Wenn ich sage euch, worum geht's konkret? Konkret geht es um das Partnerprogramm. Das findet ihr auf der Seite ionos.de/partner. Ionos wird geschrieben mit ionos.de/partner. Und ihr bekommt tatsächlich 3 Monate kostenlos auf verschiedene Produkte, eine unverbindliche Testphase für diverse Produkte, die es dort gibt und 300 € Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Danach gibt es flexible Monatsverträge. Das Partnerprogramm ist natürlich an sich kostenlos. Und worum geht es da konkret in dem Partnerprogramm? Es ist seit April 2019 am Start, ein Geheimtipp für Freelancer, Agenturen, Webprofessionals, Developer, also alle, die bei Kunden als Visionäre, Techies und Socializer glänzen möchten, als schnelle Problemlöser und ein unverzichtbarer Partner sein möchten. Das ist eben das IONOS Partnerprogramm mit diversen Tools für euch, die euch den Alltag erleichtern, Arbeitsprozesse verschlanken. Ihr habt Zugriff auf das Partnerportal, könnt eben von einer sehr breiten Palette an Vorteilen profitieren. Das Partnerportal ist die zentrale Anlaufstelle. Dort könnt ihr auch Projekte verwalten, euer Partnernetzwerk pflegen und eben damit eure Expertise auch entsprechend darstellen. Also schaut rein, kostenlos registrieren. Wie gesagt, 300 Euro für ausgewählte Produkte und eine unverbindliche Testphase für verschiedene Produkte, die ihr dann dort findet. Auf ionos.de/partner, geschrieben vorne mit i. Und da findet ihr alle Informationen. Jetzt viel Spaß bei On the Way to New Work.
Herzlich willkommen zum Podcast On the Way to New Work. Heute mit
Katinka Magnussen
und Cisa Trautmann, Franziska Trautmann. Und das ist heute das erste Mal, dass wir einen totalen Takeover tatsächlich machen. Und danke mal an die Jungs, an Michael und an Christoph. Vielen, vielen Dank. Wir sind ein bisschen aufgeregt und total freudig aufgeregt, weil wir so einen tollen Gast heute haben. Nämlich, wir haben Greta Silver hier.
Oh, ich bin so dankbar, dass ich hier dabei sein darf. Also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon so eine Energie entwickelt. Ich glaube, da können wir uns schon drauf freuen, was hier jetzt alles entsteht. Toll, danke. Genau. Vielen, vielen Dank.
Das tun wir tatsächlich. Und ganz kurz vorher, ich habe mich schon schockverliebt in dich. Vor 3 Jahren habe ich dich bei OMR gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich dich vorher schon irgendwo gesehen habe. Auf jeden Fall, ich sah dich und dachte, Alter, das ist so cool im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh, wow.
Wenn ich so werde oder wenn ich so werden kann in deinem Alter, und es ist ja klar, dass ich da irgendwann hinkommen werde.
Ja, natürlich, ja klar.
Das hat mich echt wirklich berührt und ergriffen. Und ab dann habe ich ein bisschen geguckt, okay, wo ist die, was macht die und so weiter. Dann war ich eine Zeit lang auch wieder raus.
Wusste ich ja gar nicht. Ja,
und dann saßen wir aber vor Weihnachten auf einer ganz tollen, sehr kleinen, tollen Veranstaltung.
Ja.
Und du saßt direkt vor mir. Und dann dachte ich, Wahnsinn, jetzt habe ich die Chance.
Wie schön.
Ja schon ein paar Mal in diesem Podcast sein durfte, habe ich dann auch nicht lange gefackelt und habe dich sofort gefragt.
Ja,
und
ja,
das war dann sehr schöne Begegnung. Und deswegen umso glücklicher bin ich, dass du sofort zugesagt hast und dass wir heute hier sitzen. Und vor allen Dingen mit Katinka.
Ja, genau. Ich bin auch begeistert und kriege also das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, merke ich gerade.
Es ist einfach so spannend, weil wir 3 Generationen Frauen sind.
Ja,
und
genau.
Das war so die Hauptargumentation für mich, dass ich sagte,
schön.
Wie schaffen wir das jetzt, dass wir das auch zu dritt machen? Wir wollen keinen rauswerfen, sondern das ist so besonders. Und da gibt es heute einfach ganz viel zu lernen und zu erfahren, wie du das gemacht hast. Und
ich bin ganz froh an der Stelle, dass wir jetzt in diesen Raum gewechselt sind hier bei OMR, weil wir hätten wahrscheinlich draußen vor der Tür schon 100 Jahre jetzt quatschen können.
Ja, richtig, genau.
Erste Frage, Greta, für dich. Wie bist du zu der, man spürt deine Flügel, strahlenden Person geworden, die du heute bist? Mit, haben wir gerade gehört, fast 72. Du hast
richtig.
Valentinstag, Geburtstag.
Ja, genau. Dann werde ich endlich 72. Ja, wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Ich glaube, hauptsächlich haben mich meine Niederlagen, wenn das überhaupt das richtige Wort ist, aber ich kann das gleich erklären, geprägt. Meine Krisen dann, wenn es im Leben richtig wehtat, dann bin ich am meisten gewachsen. Das habe ich natürlich am Anfang erst im Nachhinein begriffen heute. Und das ist ja der Vorteil des Alters, weil man doch manchmal zurückguckt und denkt, boah, du hast damals so gelitten unter etwas. Und das hat sich nachher als Geschenk rausgestellt. Ne? Also, ich denke, mit zu meinem Naturell gehört auch meine Kindheit. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und hatte einen so tollen Vater, der an mich glaubte und mir alles gestattete. Ich war drittes Kind, hatte eine Freiheit da und ich durfte auf Bäume klettern, also auch wie ein Junge, was damals vielleicht noch nicht so selbstverständlich war. Da wurden Jungs noch etwas anders erzogen als heute oder so. Also ich habe das Gefühl, ich durfte eigentlich alles genauso und da gab es keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt irgendwo mal Mist gebaut hatte, was weiß ich, in der Schule oder wo auch immer, dann hat mein Vater mir vermittelt, das müsste ein Versehen gewesen sein.
Oh. Ja. Das warst also, du gar nicht, oder wie?
Weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich das toll fand, dass mein Vater immer glaubte, also das ist jetzt keine Katastrophe, da bahnt sich jetzt nicht irgendwas ganz Schlimmes an, so als Lebensweg oder so, sondern er sagte, nee, also auch das ist kein Problem, also das wird bestimmt ein Versehen gewesen sein. Also dieses hat mich, glaube ich, sehr geprägt und stark gemacht. Und dann kam eben diese erste ganz, ganz schmerzhafte Krise. Dieser Vater erdreistete sich, so habe ich das wirklich empfunden, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt zu sterben, als ich 19 war. Mhm. Und da brach meine kleine heile Welt zusammen. Man könnte sie auch wirklich so ein bisschen als oberflächlich Tralala-mäßig bezeichnen, wenn man das jetzt mal so werten will oder so.
Und darf ich einmal kurz fragen, warst du Daddy's Girl?
Eindeutig.
Ja, okay.
Mhm. Eindeutig. Mhm. Ja, ja, also sehr. Also ich habe auch ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, sicherlich eine sehr fantasievolle Frau. Meine Kindergeburtstage, die hatten einen Ruf wie Donnerhall, die kamen gar nicht meinetwegen, meine Mitschüler sozusagen, sondern die kamen, weil Mutti so wahnsinnige Geburtstage veranstaltete, wo wir wirklich selber was kreieren konnten und so machen konnten. Aber mein Vater war mein Held und der war weg. Und dann habe ich das tatsächlich, wie soll ich das schildern, so wie unter einer Betondecke. Also ich kam da gar nicht mehr ran. Ich hatte mal einen sehr, sehr lieben Freund, ich hatte mich verliebt mit Anfang 20 und dann habe ich, hat der gesagt, ich schließe jetzt hier abends die Tür ab und du kommst nicht heraus, bis wir mal über deinen Vater gesprochen haben. Das geht nicht. Okay. Ich konnte es nicht. Ich hatte den Schlüssel weggeworfen sozusagen. Mhm. Es war nicht so, dass ich das nicht wollte. Nein, ja, ich will das nicht. Ich will das nicht, sondern ich weiß nicht.
Wie hast du es dann geschafft, daran zu kommen? Also war das der Freund, der dir damals geholfen hat? Oder?
Nein, also da passierte dann bei mir tatsächlich noch gar nichts, sondern Jahre später, mittlerweile war ich verheiratet, ich habe ja schon mit 24 geheiratet, machte ich in der Firma, ja, was weiß ich, so ein Test, den die Firma haben wollte, weil ich da so befördert werden sollte, so, also was ist nicht Aufregendes und so. Und da stand die Frage, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und sofort war dieser Gedanke da, der Tod meines Vaters. Den habe ich sofort wieder vom Tisch geschmissen, weil ich sagte, das kann nicht sein. Da kann nichts Positives drin sein. Ah, okay. Das kam mir vor, auch erst wie so ein Sakrileg und so. Aber ich glaube, da ist der erste Riss im Beton entstanden. Da ist so das Gefühl entstanden, naja, da musst du jetzt doch mal reingucken. Und da stellte ich dann fest, doch, ich bin wohl tatsächlich in der Wirklichkeit angekommen dadurch und habe die Verantwortung für mein Leben vielleicht endlich mal auch schon mal ein Stück weit zumindest in die Hand genommen und so etwas. Also das konnte ich dann sehen und da weiß ich noch, dass ich entschieden hatte, nie wieder werde ich wie eine Schlange vorm Kaninchen nur das Schwarze sehen wollen, sondern ich werde rechts und links gucken, was da auch noch ist. Deswegen ist das Schwarze nicht weniger schmerzhaft. Also das wird damit nicht klein geredet. Ne? Oder ich habe ja auch nicht die Wahl entweder oder, sondern ich wollte das andere auch sehen. Also das war so ein kleines Versprechen an mich selber damals und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hat.
Darf ich noch mal einmal kurz
mir... Auf jeden Fall.
Ich habe nämlich einen Fehler gemacht, weil wir gar nicht gesagt haben, was du machst. Und das ist ja eigentlich das wahnsinnig Spannende, damit wir dann gucken können, wie du da hingekommen bist. Du bist eine Bestseller-Autorin, du bist YouTuberin, du bist Podcasterin, du bist Model, du bist Mutter von 3 Kindern, Großmutter von 3 Enkelkindern.
Genau.
Und du bist vor allen Dingen Mutmacherin dafür, wie geht das, fröhlich alt zu werden.
Ja, das ist unglaublich, ne, dass ich das sein darf in meinem Alter. Das ist so ein Geschenk des Himmels. Das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Also
genau, dann können wir jetzt auch wieder zurückkommen zu dem.
Das ist aber eigentlich genau der richtige Stichpunkt, weil ich habe mich natürlich als erstes durch deinen YouTube-Kanal geklickt und bin sofort an einem Video hängen geblieben. Hilf mir, wenn ich den Titel nicht ganz auf der Kette habe. Die Fehler, die du unbedingt machen solltest.
Ja. Kann gut sein, dass er so halt.
Also, der Umgang mit Fehlern ist ja so, oder auch mit Schwächen, ist ja so wahnsinnig schwierig.
Ja, was bei uns alles ein Fehler ist, ist das nicht erschreckend?
Ja, wir selbst sind ja der Fehler auch. Relativ schnell. Also so bin ich auch groß geworden.
Genau.
Eigentlich wurscht, also, was ich mache, ist alles falsch.
Ja, man kriegt das ja auch in der Schule so vermittelt. Ne? Ja. Und dabei sind es nur so unterschiedliche Wege. Also ich glaube, das Wort Fehler müsste uns auf Diskriminierung verklagen. Ne? Also ja. Wir haben den Ruf so verdorben.
Mhm. Und aber du warst ja. Ja, also dein Vater hat dir das ja nicht mitgegeben.
Nein.
Das war ja schon mal ein Riesenvorteil.
Habe ich irgendwann so im Laufe meines Lebens wohl begriffen. Ich erinnere mich auch noch, als junge Frau lernte ich irgendwo bei einer Veranstaltung einen Polarforscher kennen. Und dann fragte ich den, was haben Sie als Erfahrung von dort mit in Ihr Leben nehmen können? Und dann konnte der ganz schnell antworten und sagte, wenn ich da einen Weg gehe, der nicht zum Ziel führte, war das eine Erkenntnis, aber kein Fehler. Und das ist hier anders. Und da mal zu gucken, ich mag den Satz, einen Moment, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen.
Ja, sehr schön.
Wir können doch gar nicht anders. Mhm. Wir können doch gar nicht anders. Und das mal zu verstehen, dass es zu unserem Wachstum dazugehört und das, also was war ich früher verzagt, wenn ich etwas entdeckte, was ich für einen Fehler hielt. Ich habe da einen Fehler gemacht, meine Güte. Also da war mein Perfektionist, mein Kritiker auf der Schulter, alle waren da am Rumkrähen sozusagen und haben mir das Leben schwer gemacht. Das heißt, ich selber habe mir durch meine Form des Denkens Probleme bereitet.
Genau.
Und so das so zu erkennen, da fällt mir gleich so ein anderer Punkt ein, wenn ich da hinspringen darf. Mhm. Also ihr fängt mich ein, wenn ich hier so rumspringe.
Ja, gerne.
Als ich 27 war, hat mein Mann und ich gemeint, also so, jetzt ist Zeit für Kinder.
Ja.
Und dann klappte das aber 3 Jahre nicht. Wir waren angetreten mit, wir wollen 6 Kinder.
Oh.
Und ich konnte mir ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Und da tauchten 2 Fragen auf. Was brauche ich für mein Glück? Will ich das auf diese kleinen Kinderschultern übertragen?
Ah.
Sind die dafür zuständig? Und was für eine Last haben die auf den Schultern?
Oh, das ist aber schon sehr reflektiert.
Ja, das Leid bringt einen dann. Ne? Also das Leid, viele Frauen werden das verstehen. Das heißt, einen halben Monat trinkt man keinen Alkohol, weil man denkt, man könnte schwanger sein.
Ja.
Und so und dann immer wieder die Enttäuschung und dann sind 3 Jahre doch recht
dann
lang.
Doppelt so viel trinken, weil man
finde,
so frustriert
das
ist.
Dennoch sehr, sehr, sehr reflektiert, weil also ich denke jetzt gerade, ich habe die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung auch gemacht.
Das
ist nicht an dem Punkt, wo wir beschlossen hatten, wir hätten jetzt gerne Kinder, dass wir dann gleich schwanger waren oder ich dann gleich schwanger wurde. Und ich muss gestehen, ich habe einfach irgendwie gedacht, dass irgendwann wird das funktionieren.
Okay.
Aber ich habe das nicht so, der Teil der Reflexion, da muss ich gestehen, das hat den...
Ja, vielleicht war das
so
bei dir dann auch früher oder wie auch immer. Also und dann passierte Folgendes und das hat mich also auch, glaube ich, ein paar Schritte weitergebracht. Mein Mann und ich überlegten, könnten wir ein Kind, welches wir adoptieren, so lieben wie ein eigenes.
Mhm.
Und dazu konnten wir Ja sagen. Und jetzt muss ich fast schon nicht mehr weitersprechen, denn im nächsten Monat war ich schwanger.
Mhm.
Das ist ein bekanntes Phänomen.
Ja.
Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, darüber schwanger zu sein, aber ich habe so einen Schreck gekriegt und habe gedacht, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe beeinflusst?
Mit Sicherheit.
Boah, das war für mich so eine Explosion. Dass ich dachte, oh, ich
war das erste Mal, dass du das in der Krassheit so gefühlt hast?
Ja. Also da habe ich mir vorher gar nicht solche Gedanken drüber gemacht. Und da habe ich gedacht, ich muss da oben her im Oberstübchen werden.
Ja.
Wie kriegst du denn deine Gedanken denn? Dann erstmal überhaupt zu realisieren, was ploppt da alles auf? Das habe ich doch gar nicht erfragt. In der Situation bin ich doch gar nicht, wo kommen diese Gedanken her? Also dieser ganze Kuddelmuddel. Und dann weiß ich noch, ich komme ja noch aus der Zeit der Schreibmaschine, ne? Also die war nicht in der Lage, so groß zu drucken, wie ich ein Schild mir machen wollte. Das heißt, ich habe es gemalt.
Aha.
Und das hieß Gedankendisziplin.
Ja, das habe ich gelesen in deinem Buch.
Und das war wirklich, ich hatte es auch farbig gemacht an meinem Büro, an der Wand, so über dem Schreibtisch. Und natürlich viele, die reinkamen, sagten, hey, was bedeutet denn das?
Mhm.
Ich sage, ich will das nicht denken, was da oben los ist, sondern ich bestimme das. Also Herr im Oberstübchen zu werden, war ein fundamentales Bedürfnis geworden, weil ich begriff, was da abläuft. Ne?
Ja.
Und dann, ja, da spielt ja jetzt auch die Hirnforschung so mit toll mit rein, denn die können ja jetzt Sachen, die wir eigentlich immer schon geahnt haben, gewusst haben und so plötzlich messen und im Bild sichtbar machen und sowas alles. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Das ist ja der Spruch schon von Henry Ford damals gewesen, den kannte man so. Und die Hirnforschung hat jetzt sozusagen nachgewiesen, Ich habe das mal in so einem Vortrag von Professor Hüther gehört, diesem Hirnforscher, den ich so sehr mag. Ja. Der sagt, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Genau. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich jetzt denke, Alter ist schrecklich, dann werden meine Gedanken da sozusagen in diese Richtung gehen und meine Gedanken lösen meine Handlungen aus und so etwas. Also wenn man sich diese Kette mal so vorstellt, dann, boah, denke ich, ist nichts wichtiger, als da oben mal so aufzuräumen. Oder da hat mir auch geholfen, dass es heißt, das Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das sortiert vor.
Ja, auch schönes
Bild. Ja, ne, genau. Also wenn ich Google nutze, um nochmal die Katastrophe im Detail mir anzugucken und was da wirklich so war. Oder ob ich Google nutze für Plätzchenrezepte und Lieder hören. Und beim gleichen Suchbegriff Weihnachten hat der eine die abgebrannten Weihnachtsbäume, geschiedenen Ehen und was weiß ich alles, was da manchmal draus entstehen kann. Und der andere hat Weihnachtsplätzchenrezepte und hört Weihnachtsmusik.
Und
ja, genau. Also das so, das waren denn aus Not heraus, also ich konnte nicht schwanger werden und oh Gott, was machst du hier? Und jetzt bin ich schwanger und du hast vorher mit deinen Gedanken irgendwas in falsche Bahn, ich kann es nicht definieren besser, gelenkt oder so. Das hat mich dann immer so ein Stück weiter katapultiert. Da musste ich natürlich auch mich sortieren erstmal.
Ja. Naja, da standst du auch im Zweifel alleine mit dem Gedanken, weil in der Zeit, in der du solche Gedanken hattest, hat sich niemand solche Gedanken gemacht.
Und nee, hast und gedacht, auch, du bist irre. Ja, also mein Umfeld hat mir schon manchmal vermittelt, dass das, also es ginge auch einfacher. Das Leben ginge auch einfacher, als so solche etwas komplizierten Gedanken zu haben.
Wie kommst du da heute raus? Ich nehme an, der Zettel hängt, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr?
Nein, leider nicht mehr. Nee, aber ich habe noch irgendwann mal ein Foto von einem vom Büro irgendwie, aber ob ich das wiederfinden müsste, weiß ich nicht. Aber da sah ich noch mal hängen irgendwann den Zettel, ja. Mhm.
Das heißt, du hast den innen drin. Was machst du, wenn du dich in so negativen Gedanken erwischt oder in wenn du das Gefühl hast, dein Blick ist limitiert auf eine Sache, könnte aber breiter sein?
Ja, also wenn, ich sag mal, ich muss unterscheiden zwischen tagsüber und nachts. Also diese wachliegen Karusselldinger, das mache ich gleich, sondern so tagsüber komme ich mir heute natürlich deutlich schneller auf die Schliche. Ich sag mal schon nach ein paar Minuten. Früher habe ich vielleicht 2 Stunden in einem Thema da mich bewegt. In der
Schleife.
Ja, genau, in so einer Schleife, wo ich dann erst merkte, musst du das denken? Also das ist so heute mein Ansatz. Musst du das denken? Bringt das irgendwas? Also raus damit. Die kommen natürlich in der nächsten Sekunde hinten durch die Küchentür wieder rein, die Gedanken so. Ne?
Kennt, glaube ich, jeder.
Ja, genau, aber das wird ruhiger mit der Zeit. Also da seine, nein, ich will das jetzt nicht denken. Und nachts jetzt mal, dieses Gedankenkarussell kenne ich natürlich auch. Da hat mir auch wieder die Hirnforschung, auch diesmal wieder Professor Hüther, glaube ich, geholfen. Der sagt, wenn man 3 Minuten konzentriert an etwas anderes denkt, ist man raus. Also,
3 Minuten, das wusste ich gar nicht.
Genau, also ich habe das mit Vergangenheit gemacht, habe darüber aber auch so einen Film gemacht bei YouTube. Und dann kriegte ich das umgekehrt gespiegelt und die sagte, ich mache das für die Zukunft. Also ich erkläre es mal. Ich habe mich versucht zu erinnern, wo, bei welchem Fest warst du, was war da toll, was hattest du da an, was hattest du da für Schuhe an? Schien die Sonne, zwitscherten die Vögel, waren da noch andere Leute, was war da für Musik? Also richtig reinkriechen in dieses Fest. Und sie sagte, diese Frau, die da geantwortet hatte in den Kommentaren, die sagte, ich überlege, wer hat als nächster Geburtstag? Was kann ich ihm schenken? Kann ich ihm Kuchen backen? Hat der eine Allergie gegen Nüsse?
Das dürfte ich nicht machen. Ich würde morgens um 2 wahrscheinlich anfangen zu backen.
Ja, also da sprich 3 Minuten in ein Thema reinkriechen, was immer man sich da
also nimmt. Ein positiv besetztes Thema natürlich.
Ja,
ne?
Ja, sonst hat man das nächste Problem.
Genau, ja, nur mal so.
Aber dann ist man raus und das andere spielt einfach keine Rolle mehr. Also da gibt es so ein paar Tricks, was man da machen kann. Ich meine, mein Podcast, meine Bücher und alles sind ja so Handwerkskoffer sozusagen. Ich bin ja so schrecklich praktisch. Und
das Wort schrecklich können wir streichen.
Naja, also wo ich dann einfach sage, okay, das war die Situation, das habe ich daraus gelernt, so kann man das machen, so gehe ich heute damit um. Also es ist ja kein so soll man das machen, sondern mir hat das geholfen. Ne? Mehr kann ich ja da gar nicht sozusagen.
Okay.
Ich mache das ja aus dem Blauen raus.
Ja, das ist echt toll. Also jetzt hattest du ein Kind und dann kamen weitere Kinder hinterher und bist du parallel dazu so an dir dran geblieben? Also
wenn wir
diese erste Erkenntnis nehmen oder diese ersten paar, die du schon geschildert hast.
Also mit 30, das war noch ohne Kinder, habe ich auch noch, ich war ja glücklich verheiratet. Es war ja nicht so, dass ich hier jetzt todunglücklich durch die Gegend lief. habe ich begriffen, dass ich Geheimverträge abgeschlossen hatte hinter dem Rücken von Menschen, die da gar nichts von wussten. Ich habe die für zuständig erklärt für mein Glück. Und ihnen die Schuld in die Schuhe geschoben, wenn ich unglücklich war. Also ein bisschen nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? Ja.
Verantwortung abgegeben.
Ja. Und dann
aber
haben die das
aber auch so. Also
häufig, ja, in Kindertagen, ne? Werden wir so groß. Ich glaube, da ist das ja auch erst nochmal legitim. Ja, genau. Die Eltern, wenn die Zeit haben für einen oder so. Und bei mir, wenn Geschwister mich mitspielen lassen oder so, wenn sie das nicht machen, finde ich die doof und ich war traurig. Ja. Also war ganz einfach. So. Ja. Ne? Also, oder der Lehrer, wenn der mir eine gute Zensur gab, war der toll und wenn der das nicht machte, war der doof. Klar. Also hatte mit mir aber nichts zu tun. Und irgendwie funktionierte das aber im Erwachsenenleben doch nicht so richtig, weil die das nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Echt? Also kam keiner bei mir morgens vorbei und sagte, Greta, was brauchst du für einen Tag? Was soll ich dir in den Kalender eintragen? Was möchtest du heute Abend machen? Was
genau.
soll ich mal die Woche
bringen?
Planen? Ja, genau. Und vielleicht auch den Monat schon planen oder was weiß ich. Kam keiner so. Das war noch relativ, das war zwar erstmal traurig, das erinnere ich noch, aber das kriegte ich noch relativ gut hin und dachte, ja, okay, dann musst du jetzt selber für dich sorgen. So. Und aber
war das der Punkt, wo du mit dir selber diesen Vertrag geschlossen hast, den ich mal gelesen habe oder auch in einem Video gesehen habe?
Ja, also sicherlich. Also da die Verantwortung für mein Leben selber zu übernehmen, das war eine Vertragsschließung, ganz ohne Frage, ja. Also da, ich habe ja dann auch gemerkt, dass das Umfeld auch solche Verträge mit mir geschlossen hat. Ja. Ich soll für deren Glück zuständig sein. Und dann habe ich schnell sagen können, nee, also Leute, ich glaube, ihr könnt das auch alleine. Dann habe ich gemerkt, dass er so mit diesem schlechten Gewissen geht, dem anderen so. Und dass ich das aber auch selber machte. Das musste ich auch erkennen, dass ich genauso unterwegs war. So nach dem Motto, Mensch, Schatz, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen? Und er sagte, nee, ich gucke lieber Formel 1. Dann habe ich mich dazugesetzt und habe dann rumgemault und habe gesagt, na, es hätte dir auch gut getan. Du hast eine ganze Woche im Büro gesessen. So nach dem Motto, wenn du schon fernsiehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Ich war auch so drauf. Ja. Statt selber und alleine die Fahrradtour zu machen und dann vielleicht zur Siegerehrung wiederzukommen, finde ich sowieso den besten Teil von Formel 1. Ne? Aber da das mal wieder auf das Niveau zu bringen, wie Beziehungen eigentlich anfangen, wo man sich was überlegt, was kann man da Schönes für den anderen machen, denn das macht uns vom Naturell her Spaß.
Ja.
Das machen wir gerne, anderen helfen, da was machen. Aber wenn man merkt, das ist so eine Anforderung an uns, man erwartet das, dann wird da so ein Druck aufgebaut. Das ist schrecklich in Beziehungen, das darf da nicht sein. Und dann sind wir sauer auf uns, weil wir nicht Nein sagen konnten. Es ist auch im Kollegenkreis, ne? So, ja, naja, wenn du mir da jetzt nicht helfen kannst, dann wird das wohl nichts mit dem Projekt, weißt du. Und dann hat man sich wieder breitschlagen. Und das ist ungesund. Also ich fing also ganz harmlos an, mein Mann, wenn der jetzt nach Hause kam und sagt, oh Schatz, ich habe solche Kopfschmerzen. Und ich fragte, hast du denn was getrunken heute? Sagt, bin ich gar nicht zugekommen, du weißt nicht, was auf meinem Schreibtisch los war. Ich frage euch beide mal, wer glaubt ihr, ging in die Küche und holte das Wasser?
Vielleicht du.
Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Schatz, ich glaube, du bist jetzt volljährig, kannst die Verantwortung für Kopfschmerzen und Wasser selber übernehmen. Und dann sagt er, nee, das kannst du nicht machen.
Ah,
ja, also ja, genau. Also da wieder so Luft reinzulassen und jeden, klar, man sorgt für Kinder oder irgendwie sowas, ne? Das ist ohne Frage so.
Na gut, die sind ja auch noch bedürftig.
Ja, genau. Also so geht ja. Aber jetzt da, wo es geht, den Freiraum zu lassen und zu wissen, wenn wir unseren, ich nenne das jetzt mal Glückstank, ihr versteht, was ich meine, wenn der gefüllt ist, dann können wir die Welt aus den Angeln heben. Ja. Da können wir ganz was anders machen. Und das eben auch ruhig mal gesprochen an Menschen, die sich selber so überfordern, weil sie, sag ich mal, Angehörige pflegen, nur als Oberbegriff oder dafür sorgen oder so. Denn das habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, gibt es da draußen irgendwo so eine komische Forderung, man hat sein Leben selber aufzugeben.
Ja,
ne? Siehst du auch so.
Naja, ich sehe das nicht so, aber ich bin so groß geworden.
Nee, genau, ja. Du siehst es bei anderen so, sag ich mal so.
Genau.
Und da, das ist, also ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung, denn man kann nachher nur noch so wenig geben.
Ja, weil die eigene Schale leer ist.
Ja, genau. Und da zu wissen, es ist wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen und dann ist man überhaupt erst in der Lage, für den anderen da zu sein. Und so funktioniert das in meinen Augen. Und da zu sehen, ne, wie kriege ich mich selber stabil, um auch durch die Phase mit kleinen Kindern und was weiß ich durchzukommen. Das ist, wir haben ja so viele unterschiedliche Stressphasen in unserem Leben, wo wir gucken müssen, wie haushalte ich mit mir selber? Wie kriege ich mich klar? Und ich habe mir dann damals so kleine Inseln gebaut. Also manchmal hat man, oder ich hatte damals manchmal das Gefühl, das Leben lebt mich. Ich habe da gar kein Mitspracherecht mehr irgendwie. Also wenn ich das jetzt nicht mache, bricht es hier zusammen. Kann man natürlich auch nochmal mit meinem Perfektionisten reden oder so. Oder auch zu akzeptieren, dass wenn ich es abgebe, sei es an größere Kinder oder Partner, wie auch immer, dass die werden es nicht so machen, wie ich es mache. Und dass das dann aber in Ordnung ist für mich. Schön. War auch so eine kleine Lernerfahrung. Also ich finde, das Leben hat so viele spannende Lernerfahrungen. Und deswegen ist es so unglaublich cool, alt zu sein, weil man jetzt diesen ganzen satten Topf hat. Und
hattest du die Energie, die, ich meine, ich spüre das ja. Wir alle spüren das hier im Raum. Hattest du diese Energie, diese Power, diese Kraft schon immer oder kam das in Wellen oder was waren Punkte? Ich meine, wir haben von der Schreibmaschine gesprochen und jetzt hast Computer. Du hier aber eben mir gezeigt, wie man ein Insta-Video macht und hast deinen YouTube-Channel und so weiter und so fort. Ja. Woher kommt diese Energie und war die schon immer da?
Also, das werde ich so oft gefragt. Ich denke, vielleicht habe ich ein paar Mal mehr hier geschrien, als mal auf der Himmelswiese meine Energie oder Energie verteilt wurde. Ich weiß
das
es
ist,
nicht.
Ja, ich finde mich total normal. Also es gibt Leute, die sind von Grund auf eher undercharged. Ja. Also dazu gehöre ich. Und es gibt Leute, die sind eher overcharged. Das ist wahrscheinlich eher dein.
Ja, genau.
Und du musst eher zusehen, dass du die Energie abarbeitest, weil sonst platzt du.
Ja, genau. Das hatte mir auch mal ein Heilpraktiker gesagt. Mhm. Ich wäre eine 5-Pfund-Tüte voll mit 10 Pfund Energie.
Ja, genau.
Ich sollte so dass ich da mal irgendwie Ventile finde, wo ich das loswerde.
Ja. Okay, also hattest du schon immer?
Ja, ich habe sie als junge Frau nicht so wahrgenommen. Oder für mich ist es ja heute noch normal. Ne? Ist einfach ein Normalzustand. Aber ich glaube schon, ich habe Wege gefunden, wo ich das loswerden konnte, was mich runterzog, was meine Energie gefressen hat. Ne? Also Angst zum Beispiel oder Verletzungen, die man im Leben hat. Und manchmal beobachte ich das, dass die Menschen Verletzungen aus der Kindheit noch mit sich rumtragen. Mhm. Und die kann man loswerden durch dieses wunderbare Verzeihen. Und dieses Wort hat in Deutsch eine falsche Prägung oder hat zwei verschiedene Prägungen. Verzeihen heißt hier nicht klein beigeben. Mhm. Und der hat es nicht so gemeint und er hat selbst eine schlimme Kindheit. Überhaupt nicht. Die Handlung bleibt so kriminell. Der Täter bleibt so schlimm, wie er immer schon war. Es hat damit nichts zu tun, sondern ich befreie mich selber daraus. Ich musste das in meinem Leben üben. Also ich war selber erschrocken, was für Rachegedanken in meinem Kopf losgingen. Ich hätte, glaube ich, einen Krimi darüber schreiben können. Mhm. Aber immer wenn die aufploppten, musste ich sagen, nein, ich verzeihe ihm. Das war am Anfang nur Gedanke. Die Wut war in meinem Bauch oder wo immer noch, ganz genauso in meinem Hals, wo immer die steckte.
Das löst ja noch nicht.
Nein, sondern das kommt tatsächlich erst mit der Zeit. So kriegt man da oben seine Gedanken ruhig und dann es freizugeben. Es ist ein Akt des Loslassens, wenn man so will. Und heute hat das ungefähr so einen Stellenwert wie, ja, ich habe vor Jahren mir den Arm gebrochen und das hat höllisch wehgetan. Aber es hat heute, ne, ich habe die positiven Erfahrungen daraus mitgenommen, aber es hat heute keine Macht mehr über mich so. Und so ist das dann auch. Man erinnert natürlich noch genau, wie es war, dass man, ich hätte den Job hinschmeißen, das erste Mal war es im Job, hinschmeißen mögen, aber ich brauchte das Geld. Mhm. Und dann, wie gehst du hier jeden Tag jetzt hin? Was willst du machen?
Mit so einem Hals.
Würgen. Und der Witz war, dass dann dadurch, dass ich nicht mich gerecht habe, entstand eine Angst auf der anderen Seite, dass ich bei großen Besprechungen ihm jetzt mal irgendwie vor Schienbein treten würde oder so etwas und so. Also es ist daraus entstanden, dass ich hinterher vertrauensvoll wieder mit dieser Person zusammenarbeiten konnte. Das habe ich nie für möglich gehalten. Ich wurde dann, ich war ja selbstständig und trotzdem war ich manchmal in so Firmen eingebunden, sozusagen in Projekte oder so, war da mit vor Ort und so. Und dann hatte man mir da so eine kleine Abschiedsrede gehalten und so. Und dann bin ich auch nochmal darauf eingegangen, dass das für mich eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen war. Denn die hatten das alle mitgekriegt, also die Wände erzählten davon, das hat da gescheppert, also richtig. Und dass ich mich dafür bedanke, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man das loswerden kann und wir wieder so vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und dann hat er ja nochmal eine Gegenrede gehalten. Also das war einschneidend. Also man kann es loswerden. Und ich habe das ja jetzt, steht auch in Büchern oder so, und aber auch in Reden. Ich bin ja auch als Redner unterwegs, auch bei Führungskräfteseminaren und sowas und Kongressen. Und dann kommen so diese gestandenen Herren auf mich zu und sagen, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich diese Verletzung nochmal loswerden kann. Ne? Okay. Also
die kommen rückwirkend, weil sie dich schon gehört haben?
Nee, ich stand da auf der Bühne, hatte vorher die Rede gehalten und dann kommen die hinterher zu mir und sagen, oder einer sagte, meine Frau und meine Mitarbeiter werden glauben, es kommt ein anderer Mensch. Ich sage, wieso das denn? Was ist denn passiert? Ja, ich hatte klar gemacht, wie schwer es mir gefallen war, zu begreifen, dass meine Sicht auf die Welt nicht die einzige Wahrheit ist. Dass ich dachte, ja, aber so ist es doch. Ich kann das doch beweisen. So sieht sie doch aus, die Welt. Und dass ich dann doch lernen musste, dass jeder andere seine Sicht auf die gleiche Situation hat und so. Und dann sagt er, meine Güte, ich habe es wirklich immer gedacht, die anderen, die liegen alle falsch. Meine Sicht ist die einzig richtige und so. Jetzt hätte er es verstanden. Also da, denn diese Themen gehen ja auch in die Geschäftswelt hinein. Also gerade dieses Thema New Work. Ne? Also glücklich sein ist ein Wirtschaftsfaktor. Glückliche Mitarbeiter arbeiten effektiver. Wo kann man da also anfangen? Wo ist da ein Rahmen? Oder was muss ich machen zum Beispiel, um Kreativität im Unternehmen zu ermöglichen? Das heißt, ich muss die Verletzbarkeit der Mitarbeiter schützen. Wenn jemand eine tolle Idee hat und dann heißt es, ach Gott, die wieder mit ihren spinnerten Ideen oder so, dann wird das nichts. Da kann nichts Schönes entstehen oder so. Das heißt, zu erkennen, dass unsere Verletzbarkeit, die auch dazu führt, dass wir manchmal uns so übel fühlen und so hilflos und sowas alles, ist auf der anderen Seite die Wiege für Kreativität, für gelingendes Leben. Da gibt's ja diese tolle Forscherin, Brené Brown, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat einen TED-Talk gemacht, also die hat viele TED-Talks mittlerweile gemacht, wird gefeiert ohne Ende, weil sie das so humorig erzählt, wie ihre Studie war und was sie selber dabei durchlitten hat und so, ganz toll, kann ich nur empfehlen. Und wie kostbar es ist, oder Menschen, die wissen, dass ihre Verletzbarkeit eine Kostbarkeit ist. Das sind die, die als Erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn auf der anderen Seite keine Sicherheit ist. Das sind die, die vorangehen, die mit offenen Armen auf die Menschen zugehen und so. Klar braucht man manchmal, wie sie sagt, was weiß ich, Schokolade oder so, um diese Schmerzen, die man eben auch hat, da zu durchleben. Aber wenn man versucht, sie zuzumauern, diese Wiege, weil man den Schmerz nicht will, weil man, ich habe ja auch früher Mauern gebaut. Ich habe da, glaube ich, Copyright drauf auf Mauern bauen. Kann ich toll. Und unter den Teppich kehren konnte ich auch super toll. Und aber da zu erkennen, es ist eine Kostbarkeit, dass ich so empfindsam bin, dass ich sowas mitkriege und so etwas alles. Also da ist so viel Tolles drin, auch eben für Wirtschaft, für was brauche ich, um den Mitarbeiter einen Rahmen zu geben, sich wohlzufühlen. Ich habe damals in meinem früheren Leben da so einen Bericht drüber geschrieben, da liegt deutsches Wirtschaftswachstum. Also damals war von der Leyen noch Arbeitsministerin, aber ich habe gelernt, es gibt gar keine neue Gallup-Studie darüber. Ich meine, damals wäre die Zahl gewesen, 138 Milliarden verliert die deutsche Wirtschaft daran, dass die Mitarbeiter nur zu 80, zu 60 oder was weiß ich schon innerlich gekündigt haben, ne, so Prozent arbeiten.
Sind.
Genau. Und ja, und da das zu heben, das würde die deutsche Wirtschaft, haben wir vermutlich auch gar keinen Fachkräftemangel mehr. Also da liegt so viel drin und deswegen ist ja eure Arbeit so kostbar, dass ihr da ansetzt und sagt, hey, da ist Wachstum, sind die Möglichkeiten drin.
Ja, wie kann es sich verändern?
Ja, genau. Und da spielt das eben alles wieder hinein. Ja, welche Verantwortung hat auch der Mitarbeiter? Nämlich die Selbstverantwortung fürs Glück und nicht immer nur der Chef müsste und so da zu gucken. Also das sind ja alles so Bausteine, die dann zu einer, ich sage jetzt mal, neuen Welt führen können. So, ne? Also ich glaube, das alte System jetzt hänge ich mich weit aus dem Fenster, merke ich gerade, aber ich führe den Satz doch zu Ende, ist überholt, diese Hierarchien und dieses so von oben nach unten und ich bin hier nur so ein bisschen Hamster im Rad und glaube, ist eine Karriereleiter oder sowas. Das, glaube ich, ist vorbei. Also Gott sei Dank. Also ich finde auch so spannend, was die jungen Leute uns jetzt so einfach für den Spiegel vorhalten, dass die plötzlich wieder auf die Straße gehen und sagen, hey Leute, es geht nicht so, lass uns was anders machen. Ich finde es großartig. Ja, und da auch so eine andere Sichtweise auf, wie will ich leben, wie will ich arbeiten und so etwas haben. Klar steht man da erstmal Kopf, aber ich habe begriffen, dass also auch selbst, die ich für große eingefahrene Unternehmen hielt, die haben Think Tank, die sagen, hey, komm und geh, wann du willst, hol deine Kinder ab, wann du willst, weil ich brauche deine Energie, dein Thinking, dein, ne, dieses, alles. Finde ich wahnsinnig toll.
Und ja, das ist wirklich.
Das Leben ist einfach so kunterbunt und wir sind mittendrin und ich finde das alles unglaublich spannend, was da passiert.
Ja, und du ja vor allen Dingen mittendrin mit jetzt bald 72.
Ja, ist richtig,
also
genau.
Ich frage mich jetzt im Moment, wie viele in deinem Alter hast du, also von deinen Freunden, die jetzt so
ticken
und die so mitgehen, weil wenn ich jetzt, meine Eltern sind einen Tick älter, also die sind so um die 80.
Ja.
Wie alt sind deine Eltern? Ein
bisschen jünger, aber.
Ja,
bisschen
klar.
Jünger,
wahrscheinlich
aber eher dein Alter.
Ja. Genau, und also da würde ich jetzt nicht sagen, schwarz und weiß treffen sich da, aber ziemlich.
Ja, aber die Welle läuft, ne? Also ich bin ja nur 3 Jahre nach Kriegsende geboren, das muss man sich mal vorstellen, also 48. Und 2 Jahre später, also 50, begann das deutsche Wirtschaftswunder. Ich habe, glaube ich, noch den Vorteil, ich komme vom Land. Das heißt, ich habe nicht mehr diese vielleicht von mir geschätzten 5 Jahre der Stadt erlebt, wo trotz Kriegsende immer noch Hunger und Wohnungsnot war. Ja. Ne? Also ich habe, glaube ich, der Welle bin ich vielleicht jetzt 5 Jahre voraus. Aber die Welle kommt. Also was da auf YouTube an Juhu-Geschrei ist, Gott sei Dank, endlich mal begreift es die Welt. Ne? Also man wird ja schon mitleidig angeguckt, so nach dem Motto, ach Gott, jetzt wird sie 60, ja. War eigentlich eine tolle Frau vorher oder so. Ne? So dieses, da geht es nochmal richtig los. Ich meine, ihr müsst euch doch hier, ich gucke euch beide jetzt gerade an, ihr seht das nicht, ich hampel hier rum vom Mikrofon. Wenn euer Know-how, was ihr jetzt schon habt, jetzt nochmal aufgesattelt wird, ja, um diese Jahre, hey, was ist das, das ist, für ein
Ich habe den Kapital. Spruch von dir gelesen und ich weiß, ich hänge mich daran auf, der Weg von 30 bis 60.
Ja, ist genauso lang wie von
60 bis 90.
60 bis 90. Mhm. Ja, du kriegst nochmal die gleiche Lebenszeit, das Paket nochmal geschenkt, aber dann mit roter Schleife, weil da kein Stress mehr ist auf den Schultern.
Das heißt, was wird besser? Also was kommt on top? Ich bin jetzt weiter, aber es erwartet mich.
Ja, genau. Also das zum Beispiel, was, wo du jetzt oft denkst, oh Mensch, das würde ich auch gerne machen oder jenes würde ich auch gerne machen, hast du keine Zeit dazu? Das ist jetzt alles möglich zum Beispiel. Aber du stellst dich quasi nochmal neu auf. Also,
das hast du ja mehrfach gemacht, ne?
Ja, ist richtig. Aber ich möchte einmal noch, wenn ich darf, auch sagen, man muss das nicht. Also wenn man mit seinem Leben so zufrieden ist. Ich hisse auch die Fahne für das Rentnerbeige, glaubt man immer nicht. Aber wenn man sagt, wenn man sagt,
jeder hat 5 Pfund, 10 Pfund, ne? Also manche haben auch 5 Pfund und sind damit fein.
Ja, genau, richtig. Also wenn die sagen, Leute, die Mode hat mich mein Leben lang fertig gemacht, ich bin durch mit dem Thema, bei mir muss in die Waschmaschine können, ich streife durch den Wald, höre mir Vogelstimmen an oder was weiß ich, bleibt mir weg. Völlig in Ordnung.
Ja.
Also ich denke aber nur für die Leute, die sagen, oh, geht da noch mehr?
Ja.
Ne? Denn wenn ich diese Intensität leben will, die ich mit 30 so toll fand, dann ist die Zeit jetzt. Und so heißt auch mein Buch. Ne? Also alt genug, um mich jung zu fühlen. Dieses Jungfühlen, was ist denn das? Das ist dieses, hey, was kostet die Welt? Unbeschwert sein. Mhm. Kinder sind aus dem Haus oder auf der Schiene und sowas alles. Ich gucke euch jetzt mal so ein bisschen an, aber was habt ihr alles noch für einen Druck auf den Schultern? Trotzdem finde ich die Phase auch unglaublich kostbar. Ich stelle mich nicht hin und sage, das Alter ist das Tollste. Ne? Aber da entsteht eine Leichtigkeit, ein Ausprobieren können. Da kommen wir jetzt wieder zu diesem Wort Fehler. Wenn ich nach einem halben Jahr feststelle, nee, das war nichts für mich, ist das, muss ich mir mit 120 nicht sagen, Mensch, hättest du doch.
Ja.
Sondern in jungen Jahren ist das denn, was will der da alles noch ausprobieren und so kommt der nicht zu Potte oder was weiß ich, das wird schon alles als Fehler angesehen.
Was sind Sachen, die du noch erleben willst?
Du, ich habe gar nicht so eine Wunschliste, außer ich möchte diese Wachheit behalten. Dieses, da kommt was vorbeigeschwommen und dann, wenn ich das mit dem verbinde, dann könnte ich da und dieses draus machen. So diese Lust am Tun und
am Leben.
Am, ja. neugierig aufs Leben. Ich wusste ja bis vor ein paar Jahren nicht, dass das Wort Neugier auch negativ in Deutschland besetzt ist. Ne? So, ja, hinter der Gardine des Nachbarns, da fängt das Leben erst an oder so. Das interessiert mich nicht. Nee. Sondern so die Neugier auf das Leben und meine Begeisterungsfähigkeit, ne? Die hat mich ja über Gräben springen lassen.
Ja.
Ich habe einfach Sachen ausprobiert, auch beruflich, von denen ich keine Ahnung hatte. Das mache ich heute noch so. Und habe das als Vorteil erkannt. Also dieses Raus aus eingefahrenen Bahnen ist einfach unglaublich schön. Und das geht nicht so vorsichtig. Also es ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren, nicht? Wenn man über einen Bordstein will, dann geht das nicht, wenn man den nur so ein bisschen das streift. Geht schief,
ja.
Sondern da muss man richtig frontal gegen.
Oder und dann, wie ein Freund von mir neulich sagte, wer duschen möchte, wird auch nass.
Genau.
Ja, ja,
ist oder genau. Ein bisschen schwanger geht nicht.
Ja, nee, genau. Ja. Da gibt es so schöne Sätze. Ne? Und da sich nochmal so reinschmeißen und Leben spüren und morgens schon wach werden mit diesem mal toll, mal gucken, was heute der Tag so bringt. Ne? Und natürlich kenne ich auch andere Phasen, ne? Also wo ich in der Sofaecke hänge, gibt's auch.
Okay, und das beruhigt dann, ja.
Ja, genau. Ja,
also weil die haben wir ja alle.
Die gehören dazu und ja. Auch Trauer will erstmal angenommen werden. Ne? Dass man, also früher habe ich das unter den Teppichboden gekehrt, dann kam das natürlich immer wieder irgendwo hin. Und es hat mich enorme Energie gekostet, das runterzudrücken. Also deswegen auch nochmal zu deiner Frage vorher zurück, woher nehme ich meine Energie? Also ich muss jetzt nicht mehr so viel Energie aufwenden, Sachen runterzudrücken.
Ja.
Oder mich mit den Verletzungen aus Kindertagen zu befassen. Oder das hat ja alles Energie gekostet. Ich glaube, da ist ein großes Spektrum einfach frei geworden, um leichter durchs Leben zu kommen. Ne?
Und aber eben nicht, indem du einfach nur den Schalter umgestellt hast, sondern du bist durch diese Prozesse richtig durch.
Ja.
Also erstmal physisch als auch psychisch.
Also es hört sich schon ein bisschen sehr komisch an, wenn ich sage, ich musste, wie alt war ich denn da? Also ich war 19, als Papi starb und ich glaube, so 27 ungefähr werde ich gewesen sein. Habe ich erstmal annehmen müssen, ja, mein Vater ist gestorben. Es gehört zu meinem Leben dazu. Mein Verstand hat das immer gewusst.
Naja, das sind ja zwei Sachen.
Ja, das sind tatsächlich zwei Sachen, danke. Das hat mich erstmal erleichtert aufatmen lassen. Mhm. Dieses Annehmen von tragischen Sachen führt bei mir dazu, dass ich durchatmen kann. Und dann kann ich erst neue Wege suchen. Mhm. Das heißt, ich muss erstmal wirklich ja dazu sagen oder vielleicht es auch liebevoll angucken. Ja, es ist Teil meines Lebens.
Und jedes Gefühl fühlen.
Ja, jedes, alles gehört dazu.
Im besten Fall. Schön ist es meistens nicht.
Nee, genau. Das tut dann weh, aber danach kommt so eine Klarheit und ist so eine Freiheit. Deswegen ist das für mich jetzt kein Angang mehr, dass ich denke, ja, du musst das irgendwann mal machen oder so, sondern wenn ich das erkenne, dann weiß ich, dann gehe ich gerne diesen Schritt, weil ich weiß, er führt mich dann in die Freiheit sozusagen. Ne? Also das ist schon toll, aber was Leben einem alles so beibringt, ist das nicht faszinierend? Also jeder hat ja so seine spannende Geschichte und Erlebnisse oder so etwas und da so Frieden zu schließen mit seinem Leben. Ne? Also man konnte das gar nicht akzeptieren, weil ich sage, nee, alles ist so, wie es war, richtig. Da sagt er, ja, du wirst mich doch nicht nochmal heiraten. Ich sage, doch, schon allein wegen der Kinder. Also so mit sich selbst im Reinen sein zu können, im Frieden sein zu können und nicht zu hadern. Oder in der heutigen Zeit angstfrei zu leben, haben mir Einbrecher beigebracht. Ne? Also ich.
Was heißt das?
Allein mit 27 weiß ich nämlich noch, weil ich da in so Reihenhaus wohnte und war alleine nachts und es knallte und es war klar, Einbrecher sind im Haus, ich hörte die und ich habe mich nicht getraut, auf den Flur zu gehen, aber ich war wie gelähmt, mein Herz rast. Also all das, was man sich vorstellen kann, mit tatsächlich Bildern im Kopf, die ich heute noch erinnere. Ich wusste, ich habe gedacht, nee, erschießen können die dich nicht, weil du wohnst im Reihenhaus, die werden dich mit dem Messer umbringen. Also so weit war das gegangen. Und also das waren nicht nur Gedanken, sondern dass jede Körperzelle schrie. Das geht ja durch den ganzen Körper durch.
Ist es das, ich frage mich immer, ist es wirklich so, manche beschreiben ja, dass man dieses Fight oder Flight dann hat in den Momenten. Also oder erstarrt man einfach, ja.
Die Variante 3.
Ja, ich war, glaube ich, in Schockesstarre oder ich hatte den Mut nicht, weil ich dachte, ja, was willst du denn, wenn der jetzt dir auf der Treppe entgegenkommt, hat das Küchenmesser in der Hand oder so, was willst du denn da machen? Oder ich weiß es nicht, das kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Irgendwann bin ich auch ins Bett zurückgekrochen und dann habe ich am nächsten Tag gemerkt, ein Brett auf dem Balkon war umgefallen und sonst nichts. Und da war nach ganz kurzer Zeit mir klar, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. Ich habe den Schalter von heute auf morgen umgestellt und habe aber im Laufe meines Lebens dann das tatsächlich auch auf andere Situationen übertragen. Ich habe
zum Beispiel...
Also, ich meine jetzt auch nicht die Angst, die wir brauchen, die gibt's ja trotzdem, ne, vom Feuer.
Die schützt einen ja auch.
Ja, genau. Also, die meine ich nicht, sondern ich meine die, die einen so runterdrückt und die einem so das Leben vermiest. Ich sollte ja, glaube ich, in meinem Leben, das ist ja gerade ganz aktuell, glaube ich, schon dreimal ausgerottet werden. Das war damals Vogelgrippe, die also brandgefährlich war. BSE Skandal mit der Ernährung da von den Rindern. Und
Sprossen, ich weiß es noch, sie waren in meinem Hochzeitsmenü. Ich bekam am nächsten Tag eine E-Mail. Wahnsinn. Es waren die Sprossen.
Genau.
Ist keinem was passiert.
Oh mein Gott.
Ja,
oh mein Gott. Und ja, genau. Und dann war es noch Waldsterben.
Ach so.
Heute hört sich das ja alles relativ banal an, aber damals hatten wir Angst, dass mein Mann und ich überlegten, ob wir auswandern sollten. Also wirklich, das war elementar. Und dann passierte das alles gar nicht. Das heißt, ich habe mich an vielen Stellen im Leben verrückt gemacht für Sachen, die gar nicht eintreten. Und mittlerweile weiß ich, dass es eine statistische Zahl ist. Wir machen uns zu 95% für Sachen verrückt, die gar nicht passieren. Und da habe ich gedacht, nee, also das machst du nicht mehr. Das geht nicht. Wenn die Katastrophe vor der Tür steht, dann kümmerst du dich. Und wir machen das, behaupte ich jetzt mal, auch nirgendwo sonst, dass wir uns um Sachen kümmern, die nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit haben, überhaupt Realität irre, ne? zu werden.
Ja.
Und dann habe ich begriffen, dass Angst heute ein Marketinginstrument geworden ist. Damit kannst du Wahlen nicht nur in Amerika gewinnen, damit kannst du Ware verkaufen. Nachricht, Zeitung ist eine Ware, die verkauft werden will. Und das habe ich einmal durchdacht und habe gesagt, mit mir nicht mehr, ich habe das umgestellt.
Ja.
Gerade bei Einbrechern hatte ich, glaube ich, wirklich mal den Härtetest zu bestehen. Es hatte doll geschneit, ich kam nach Hause und wir haben Holzbalken oben. Und da hört man die Schritte oben, also deutlich. Und ich war sicher, da oben ist jemand. Ich bin nicht ausgeflippt, ich war wieder alleine. Ich bin durch die habe mir eine Taschenlampe genommen, habe gedacht, okay, dann müssen ja irgendwo Fußspuren hier im Schnee sein. Bin außen rum gegangen. Denn also so wollte ich jetzt nicht nach oben gehen, das war schon so ein bisschen. Aber ich habe mich dafür bewundert und nachher auch gefeiert, wie ruhig ich geblieben bin. Normalerweise wäre ich so in Husch, in Panik, ne, so. Und das war wohl dann die Schneelast, die irgendwo da gedrückt hatte oder so, war nichts. Also ich konnte da mit diesem Thema ganz anders umgehen. Wir hatten auch so ein geflügeltes Wort nachher zu Hause, das fanden die Kinder aber nicht immer nur toll. Wer weiß, was Gutes da drin steckt.
Ja.
Ne? Klar wollten die erstmal in ihrer Enttäuschung und so gut. abgeholt werden und sowas, ne? Und so. Aber das ist schon, glaube ich, auch bei den Kindern hängen geblieben, dass die oftmals sagen, okay, das ist jetzt bitter oder irgendwie erscheint es mir schrecklich, aber auch mein Sohn hatte das mal erlebt, der hatte sich auf seine erste Wohnung schon sehr, sehr gefreut. Die wurde renoviert und er hatte Mitspracherecht und so. Und ganz zum Schluss wurden es doch Eigentumswohnungen und das konnte er nicht. Und dann kriegt er eine ganz andere Wohnung und sagt, mein Gott, bin ich froh, dass das mit der anderen Wohnung nicht geklappt hat.
Ja,
manchmal lernt man das ja an so kleinen, ne? An so kleinen Sachen. Ja, also das Leben ist kunterbunt, sage ich euch. Und ihr könnt euch so drauf freuen, dass da im Alter eben diese ganzen Lernerfahrungen sind da, wie so ein emotionales Grundeinkommen. Das kann dir keiner nehmen. Und darauf baust du auf. Das ist wie so ein Trampolin, weißt du? Und dann springst du da in das und jenes. Und also es geht ja auch immer um die kleinen Schritte, die man macht und wagt. Ne? Also manche sagen ja schon mit 40, das lohnt sich nicht mehr.
Oh ja, das kenne ich auch.
Ist mir tatsächlich schon begegnet, ja. Also egal, wo für den einen das Alter anfängt und spielt keine Rolle. Aber wenn ich das so höre, erstaunlich viele Frauen wollten mal in ihrem Leben Kaffee aufmachen, kriege ich mit. Und dass ich sage, okay, dann biete mal deiner Freundin an, du backst den Kuchen, sie zahlt nur die Zutaten für ihren Geburtstag. Und wenn das dann wieder andere auch machen wollen, dann lässt du dir auch die Arbeit bezahlen. Oder wenn du gerne kochst, frag deinen Friseur, ich koche, was weiß ich, freitags immer Lasagne oder was weiß ich, soll ich mal 4 Portionen vorbeibringen. Mhm. Mach's einmal am Tag, also einmal in der Woche, Entschuldigung, mit einer kleinen, fang irgendwo mal an. Was weiß ich,
Slice the Elephant.
Ja, genau, oder Tankstelle in der Nähe oder so. Und dann guck mal, und dann fang nicht schon an, ja, wenn das jetzt größer wird, dann muss ich auch Buchhaltung können und das kann ich wieder nicht. Mhm. Da wächst man so rein. Mhm. Und so. Also diese kleinen Schritte, was kann ich machen, um aus Einsamkeit rauszukommen oder sowas. Also es gibt so viele schöne Hebel, wo wir ansetzen können, aber wir müssen es selber machen. Es kommt keiner vorbei.
Naja, und wir müssen aufmachen und uns eben auch in der Welt umgucken.
Ja.
Und da ist ja genug, wir haben genug Möglichkeiten, wo wir gucken können.
Ja, und wo wir die Welt verbessern wollen. Ja. Wo wir die Welt verbessern wollen oder so. Ich hörte neulich, das ist so eine klitzekleine Sache, die hatte mich sehr beeindruckt. Da möchten Menschen Straßenhunden aus Italien oder südlichen Ländern allgemein, glaube ich, auch Jugoslawien und so, retten.
Ja.
Und dann gibt es Familien oder Personen, die in Deutschland aufnehmen wollen.
Genau,
und jetzt bilden Privatleute eine Kette. Mhm. Sagen, ich kann 100 Kilometer von da nach da fahren. Mhm. Und so, die haben so eine Plattform da und schon ist man verbunden und meldet sich, wenn man das zeitlich hinkriegt oder so, weil es dann natürlich auch eine zeitliche Abfolge gibt, damit der da nicht so lange in der Box sein muss oder so. Und also das, was einem am Herzen liegt, wofür man brennt oder wo man immer gesagt hat, oh, das ist so schlimm da draußen in der Welt. Also ne, es hilft auch in diesen kleinen Schritten. Also man verzagt ja so schnell und denkt, ne, das
bringt kann ja nichts.
Nee, genau.
Und man muss auch, finde ich, mit dem, was man tut, muss auch nicht jeder, also nicht jeder muss daraus einen YouTube-Film machen oder Podcaster werden.
Nicht.
Oder
irgendwie.
Es geht
ja
nur um dieses eigene innere Gefühl, was macht mich froh, wofür stehe ich morgens auf, was macht mich glücklich, wenn ich abends das Licht ausmache und denke, boah, das habe ich heute gemacht. Und sei es, dass ich mir ein Hochbeet gebaut habe, weil ich so wahnsinnig gerne Kräuter haben möchte.
Ja, zum Beispiel.
Völlig wurscht. Also dieses, was ist wirklich meins?
Was brauche ich? Mhm. Genau, was entspricht mir? Und so, das ist so traumhaft schön, denn das ist wieder so ein Forschungsergebnis, hedonistische Tretmühle, fällt mir Gott sei Dank gerade der Name ein, das ist nicht immer so. Das heißt, wir haben ein Glückslevel in uns, auf den wir immer wieder zurückkommen. Mhm. Was weiß ich, Millionen gewonnen und trotzdem ist man irgendwann wieder aus der Euphorie raus. Aber genauso mit Traurigkeit, je nachdem wie doll traurig und so kommt man irgendwann wieder auf diesen Glückslevel. Mhm. Und da jetzt zu gucken, was zieht mich runter, was kann ich da ändern, da hatte ich gerade schon erwähnt, Verletzung aus Kindheit, Angst und so ist etwas, was mich runterzieht. Mhm. Aber was kann ich aktiv tun, um den anzuheben? Mhm. Dankbarkeit. Mhm. Anderen helfen. Mhm. Das sind, ich meine, wir wissen das alle, das ist ja keine Neuheit, ne? Aber da das mal zu
tun, ins Doing zu kommen.
Ja, genau. Was kann ich doch da selber tun, um mal wieder diese Leichtigkeit mehr zu spüren? Denn wir kennen sie doch alle. Wir sind doch mit Leichtigkeit auf die Welt gekommen. Und also, ne, dieses hier so, was.
Die ein oder anderen.
Nee, ich glaube, als Schlafmütze oder Leben interessiert mich nicht, kommt doch kein Kind auf die Welt, ne? Sondern die sind doch alle entdeckerfreudig.
Also die Prägung, die du dann kriegst über die ersten 20 Jahre oder die du so einsammelst, sind zum Teil wirklich erheblich hanebüchen. Und für den einen oder anderen ist es ein bisschen schwerer,
auf jeden
wirklich
Fall.
Da rauszukommen. Ja. Ja. So, also aus der Familie, aus der ich komme, da zählt im Grunde nur das, was wirklich schwer ist. Also je schwerer es ist und je mehr man sich angestrengt hat, desto mehr ist es wert. Also die Leichtigkeit ist
war
im Grunde
nicht
entfeind.
So. Ah, okay. Aha. So. Ja.
Und sich da so rauszulösen, war auch eine ganz spannende Aufgabe. Ist es auch immer noch, aber egal aus was man kommt,
ist
das
richtig,
zu reflektieren
genau.
Und zu gucken, was ist davon enorm. Tatsächlich meins, will ich da lang und will ich das meinen Kindern weitergeben,
ist richtig,
das finde ich so ein ziemlich wichtigen Gedanken. Oder 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, ja.
Was will ich weitergeben? Also was würdest du sagen, was deine Kinder von dir schon gelernt haben?
Also sie hatten neulich gesagt, ja, Mami, ist ja alles gut und schön mit deinen Büchern, aber mein Gott, das haben wir doch schon, so sind wir groß geworden, so ungefähr, ne? Also wo ist da jetzt das Neue? Und also interessiert die gar nicht mehr so doll. Die nehmen tollen Anteil an meinem Leben und so, das schon, aber alles andere sei ihnen so vertraut. Also erstmal die Verantwortung selbst übernehmen, ist, glaube ich, Ihnen. Dann mal schauen, was Schönes darin steckt. Das haben Sie tatsächlich auch als Wortlaut übernommen. Das höre ich von denen auch. Und dieses, was ich Ihnen jetzt so vorlebe, ne? Also eigentlich hat Mama davon keine Ahnung, aber die macht einfach, ne? Dieses so.
Never try, never know.
Ja, und ich hatte auch mal einen Job, wo ich das so toll lernen konnte, dass Nichtwissen ein Vorteil ist. Also ich habe ja mal unter anderem auch Hotels eingerichtet und dann war das so ein großes Projekt. Ich durfte meine Möbel auch zum Teil selbst entwerfen. Also und dann haben sich Möbelbauer beworben, dass sie das umsetzen können. So war der Lauf der Dinge. Und dann fluche ich nach Österreich und dann hat man mir, glaube ich, gefühlte 2 Stunden erklärt, nee, da ist es schwierig und da und es geht eigentlich gar nicht und so. Da habe ich natürlich auch Fachleute gehört. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Aber ich habe dann doch drum gebeten, lassen Sie uns mal einen Schnitt machen. Nichts mehr, was nicht geht. Sondern gucken wir mal, wie lange gehen wir gemeinsam und wo sagen Sie, hier steigen wir aus. Ah, das kriegen wir nicht realisiert. Und dabei stellt sich raus, es ließ sich alles realisieren. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Das hat mich so stark gemacht, das glaubt ihr nicht. Also so bin ich dann immer in Projekte reingesprungen, von denen ich keine Ahnung hatte und dachte, mal gucken, vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass du nicht schon in Bahnen denkst. Mit dass Sicherheit. Du neu und breiter denkst. Ja. So, ne?
Und du hattest also, dann immer, das habe ich gelesen, ich habe es aber nicht mehr wörtlich, immer so mit diesem Gefühl, ich gebe mir Mühe oder... ich habe zwar keine Ahnung, so ein bisschen innerlich,
ja,
aber
ja.
ich gebe mir die größte Mühe, die ich kann.
Ja, genau. Ich sag, so also und dann kann der andere entscheiden, ne, ob er dieses machen will mit mir oder nicht. Also das.
Also eben nicht von vornherein zu sagen, du, ich kann super.
Nein, das konnte ich ja nicht.
Ding. Ich habe keine Ahnung. So
Nein, das habe ich schon offen gesagt. Ich mache Ihnen mal einen Entwurf und dann gucken Sie, ob das für Sie passt. So. Ja. Ich habe auch durchaus auch mal Aufträge angenommen, dass ich gesagt habe, Sie können das jetzt nicht so einschätzen. Ich mache das erstmal kostenfrei.
Ja.
Und danach unterhalten wir uns, ob Sie das integrieren wollen oder wie oder was oder so. Weil ich fand das schwierig, auch manchmal für den Auftraggeber, ne, da mir jetzt so vertrauensvoll entgegenzukommen. Also dann habe ich diese Brücke gebaut. Mhm. Also insofern war das für mich alles eine Abenteuerreise. Vor allen Dingen, wenn ich zurückgucke. Also ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Ich habe mich ja erst mit 48 selbstständig gemacht. Ne? Und da, wenn ich das darf, würde ich ja gerne jungen Frauen heute so sagen, Leute, nehmt euch die Zeit. Also ich höre
nehmt
oft
euch welche Zeit?
Für die Kinder oder was so für Phasen im Leben. Sie, dass man nicht denkt, ja, aber dann bin ich auch raus aus dem Fahrwasser. Da sage ich immer, Leute, ich habe mit Schreibmaschine aufgehört und ich musste mit Computer wieder anfangen. Da ist eine Revolution passiert. Schlimmer kann das vor euch auch nicht mehr sein. Ja. Also so. Denn ich bin heute so dankbar, dass ich diese verschiedenen Phasen gelebt habe. Also 17 Jahre muss keiner nachmachen, um Gottes Willen. Aber was ich da gelernt habe an Kreativität, Leute, sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Man muss ja jeden Tag wieder neu.
Eine neue Party machen.
Eine neue Party machen sozusagen. Was weiß ich, Mittagessen kann man auch als Picknick gestalten. Und diese Sachen, das ist ja nicht dieses Hochfliegende da. Und ich finde es ja heute, das passt hier vielleicht jetzt gerade gar nicht rein, aber so unverständlich, wieso die Frauen, die zu Hause bleiben, meinen, sie müssten die Frauen angehen, die Mütter angehen, die berufstätig sind und die Berufstätigen meinen, sie müssten irgendwie doch auf die anderen so ein bisschen anders gucken oder so. Machen wir es mal vorsichtig. Was soll der Quatsch? Also da ist so viel Bereicherndes.
Es ist alles gut, so wie es ist, Hauptsache es ist das eigene.
Ja, genau. Also da diese Vielfalt leben zu können, da zu gucken, was passt oder so, aber auch zu sagen, nee, ich will das jetzt so erleben. Also volkswirtschaftlich, finde ich, ist das der wichtigste Job überhaupt, Kinder zu erziehen, Werte weiterzugeben. Ja. Das sind unsere Bodenschätze, wir haben keine anderen, das ist unsere Zukunft.
Ja.
Und da zu sagen, das ist mein Ding, das möchte ich selber machen, ist das völlig toll und klasse. Und dann zu gucken, was sind da für Kostbarkeiten? Ich weiß auch nicht, wieso die Gesellschaft das überhaupt nicht honoriert, was junge Familien heute leisten. Dieses, ach, ist alles zu schaffen und wir haben auch einen Firmenkindergarten oder irgendwie sowas. Da, ziehe ich einen Hut davor. Ich erlebe das ja bei meinen Kindern gerade, was da Sache ist. Also das alles mit etwas mehr Abstand vielleicht, so diesen halben Schritt zurück und zu sagen, muss ich das jetzt so machen? Muss ich in dieser Tretmühle sein? Also wenn es mir begegnet, dass ich Frauen gegenüberstehe, die wie kann ich das jetzt vorsichtig ausdrücken, die negativ darüber reden, wenn Frauen zu Hause bleiben, mein Gott, und die ist ja keine Weiterentwicklung oder so, dass ich sage, ich drehe den Spieß um und sage, hey, ihr rackert euch ab für eine Firma und denkt euch die tollsten Sachen aus. Ihr lauft da in einer Spur, um ein Unternehmen weiterzubringen. Glaubt ihr wirklich, damit verbessert ihr die Welt? So, ja, ich mag diese Gewichtung nicht.
Die Abwertung.
Ja, die Abwertung in dem anderen. Nur deswegen bin ich da so ein bisschen pieksig unterwegs. Ja, also ich finde alles völlig in Ordnung. Genau. Aber Leute, nochmal, was soll das da draußen? Frauen untereinander, wir sind solidarisch doch eigentlich miteinander und sagen, hey, wir haben ein Potenzial in uns, auch unsere Weiblichkeit, all diese ganze Bandbreite, die zu uns gehört, ist ein Geschenk für diese Welt und sich dessen so bewusst zu sein und das zu leben und
von Herzen auf die anderen zu schauen. Also,
ja, das ist natürlich, ja klar, das sind doch unsere... Also wir alle mit Männern zusammen machen ja erst das Ganze aus. Ne? Die haben ja wieder andere tolle Punkte, die sie in die Waagschale werfen. Und das als Gemeinsamkeit zu sehen, finde ich einfach nur toll. Und deswegen finde ich auch eure Arbeit mit New Work so klasse und wichtig. Also ich bin da schon lange mit dem Thema so ein bisschen unterwegs und freue mich daran, dass da einfach jetzt was Neues aufbricht und toll. Klasse.
Ich glaube, wir kleben dir an den Lippen, Peter. Ich hoffe sehr,
ich
dass wir noch
auf,
Zeit
das
haben, dass schlimm. Wir gleich noch Zeit haben, das beim Mittagessen nochmal auszuweiten für die 3000 anderen Themen, die wir gerade schon hatten. Die müssen wir dann in kurzen Posts raushauen danach. Ja. Ich glaube, wir kratzen auch schon an der Stunde.
Ja, ich hätte noch so eine Frage.
Eine Frage auch? Und dann vielleicht deine für alle, die jetzt auf dem Weg zur Arbeit sind oder von der Arbeit kommen.
Ja.
Die vielleicht nochmal ein bisschen Mut machen für den Tag oder für den Feierabend oder für die Familie, den Job oder was auch immer gebrauchen können. Aber ich will deiner Frage jetzt nicht...
Die können wir vielleicht dann zum Ende beantworten.
Also ich versuche ganz kurz und knapp das zu machen, also für den Tag sozusagen.
Wer oder was hat dich am meisten inspiriert, also auf deinem Weg?
Okay, also einmal der jetzt gerade in den Tag hineinfährt oder so. Was würde deinen Tag heute besonders machen und was kannst du selber dafür tun? Das wäre einmal eine Frage. Mit dieser Aufforderung, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Dieses Vertrauen, diesen nicht nur hoffen, dass er schön wird oder so, sondern mit dieser Selbstverständlichkeit. Es steht dir zu, da reinzugehen in den Tag, also oder auch in den Feierabend dann eben oder so. Das fände ich ganz, ganz toll. Und zu deiner Frage, was hat mich inspiriert?
Oder wer?
Also Mutti war sicherlich auch ein Stück weit Vorbild, eine tolle Frau, die auch mit 70 schon sagte, Mensch, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist viel toller, als ich dachte so. mit 90 auch noch irgendwie so Grand Dame war und toll und auch im Kopf so frei war. Also da ging es natürlich auch manchmal bei uns und um Kindererziehung, dass sie die dann vorsichtig mich darauf ansprach. Und wenn ich dann meine Erklärung habe, ich sage, Mensch, klasse, habe ich gar nicht so gesehen. Also wir konnten, also sie war bereit, da neu zu denken und das so, also das war schon Vorbild, denke ich so.
Sehr besonders, also ja, für die Generation auch.
Ja, also das ist mir nie so bewusst gewesen. Ich will so werden wie Mami oder irgendwie sowas, aber da schwingt bestimmt was so mit. Ne? Also, aber Inspiration, glaube ich, ist das Leben. Das Leben ist so toll. Und jede Phase ist so toll. Und also die Nähe zu kleinen Kindern und jetzt also bei mir zu Enkelkindern. Und da gibt's so viel Wertvolles zu sehen. Und wenn man diese Dankbarkeit hat und ich las irgendwann, Obama machte das ja auch mit seinen Töchtern, abends zu fragen, was war alles Tolles am Tag. Ne? Das macht auch was mit einem und das inspiriert einen schon wieder anders, in den Tag hineinzugehen. Und
das mache ich mit dem 6-Minuten-Tagebuch.
Ja, genau, da das habe ich auch eine Zeit lang.
Wir machen das auch, wir fragen, was war heute schlecht und dann aber, was war heute besonders gut.
Ja, genau. Ne? Genau. Und dass einem das doch mehr dann bewusst wird. Denn ich denke, es ist nur natürlich, dass man bei den Negativdenken, ja, da muss ich morgen noch was machen oder so, ne? Ist ja durchaus nachvollziehbar. Mhm. Aber das andere rutscht dann weg. Und wenn man sich das selber so ins Bewusstsein bringt, dann fühlt sich unser eigenes Leben anders an. Und das ist so toll.
Vielen Dank, Greta Silva.
Oh, ich danke euch so
Vielen
sehr.
Vielen Dank, Christoph und Michael, für euer Vertrauen. Ja. Vielen Dank, Cesar, für diesen smoothen Ablauf.
Vielen Dank, deinen Herr Tinker.
Ablauf heute.
Genau. Oh. Klasse,
das
klasse.
Das war ganz schön mit euch.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Das ist einfach nur toll. Ein großes Geschenk. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss. Danke, Greta, Katinka. Das war richtig, richtig schön. Tolle Stunde. Fühlte sich an wie nur 10 Minuten.
Ja, genau. War es mehr?
12, genau. Und ich komme ganz froh und fröhlich in den Tag. War ich auch schon vorher, aber alles jetzt nochmal richtig schön.
Toll. Klasse.
Danke.